Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Vermisst ihr sie schon? Eure Lieblingsfußballclubs aus Österreich? Die Bundesliga startet im Februar in die erste richtig spannende Phase. 4 Runden noch, dann werden die Punkte geteilt. Die Nachspielzeit und die Kurier-Sportredaktion blicken heute hinter die Kulissen, was sich in der Winterpause bei den Clubs so tut. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer 68. Podcast-Folge.
Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
Mit der Bundesliga geht's mitten in der Winterolympia weiter, am 2. Februarwochenende. Den Auftakt gibt's schon am Freitag, den 11. Februar, wenn Rapid daheim gegen Salzburg spielt. Wenige Tage bevor Salzburg dann gegen Bayern in der Champions League ran muss. Ich rede jetzt mit meinen Kollegen Alex Strecher und Alex Huber über die Lage bei den Bundesliga-Vereinen. Zu- und Abgänge, Corona und wer es nach Runde 22 in die Meistergruppe schaffen wird. Momentan befinden sich über dem Strich die Salzburger, Sturm, der WAC, die Austria aus Klagenfurt, Rapid und Ried. Knapp darunter die Wiener Austria, Hartberg, der LASK, die WSG, Admira und Schlusslicht Altach. Alex Strecher, wird es die Austria in die Meistergruppe schaffen? 3 Punkte fehlen momentan auf Ried und Rapid auf den Plätzen 6 und 5.
Es wird extrem schwer. Die Ausgangslage ist halt wirklich, dass man absolut unter Druck steht. Die Auslosung ist für die Austria nicht schlecht. Also das ist durchaus machbar. Aber es wird wahrscheinlich gleich vom ersten Spiel weg Hop oder Drop sein. Grundsätzlich von den Spielern her und so wie die Mannschaft sich auch jetzt im Herbst präsentiert hat, wäre es durchaus denkbar und möglich und vielleicht auch verdient, wenn sie dann letztlich am letzten Drücker noch den Sprung schaffen.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, wie sich die Mannschaft im Herbst präsentiert hat. Wird es da viele Änderungen geben? Wie schaut es aus personell bei der Austria?
Also momentan sowohl der Sportdirektor Manuel Ortlechner als auch der Trainer, der Manfred Schmidt, haben gesagt, viel bewegen auf dem Personalsektor wird man sich nicht können. Da und dort wird man vielleicht nachbessern können. Aber wie man weiß, die Finanzen sind überschaubar nach wie vor bei der Austria. Am dringendsten braucht der Manfred Schmidt einen Innenverteidiger, der einen starken linken Fuß hat, den man eventuell auch auf der linken Flanke einsetzen könnte und vielleicht auch noch einen Stürmer dazu, aber das ist momentan Wunschkonzert und zu Weihnachten hat es die Spieler nicht gegeben.
Mhm. Du hast selber mal geschrieben, die Austria macht aus der Not eine Jugend. Was hast du damit gemeint?
Naja, also grundsätzlich wollten sie ja diesen Weg einschlagen mit den Spielern aus der eigenen Akademie, dass man die ausbildet und quasi fertig ausgebildet, dann raufbringt über die Young Violets in die Kampfmannschaft. Dieser Prozess wurde aufgrund der finanziellen Not, die Austria halt seit geraumer Zeit hat, wurde dieser Prozess auch beschleunigt. Das heißt, im Herbst haben sehr viele junge Spieler ihre Chance bekommen. Die meisten haben sie auch da und dort genutzt. Aber wie es halt so ist bei jungen Spielern, die haben Schwankungen in ihren Leistungen und die müssen sich einmal stabilisieren und man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sie ein Jahr lang auf einem hohen Level durchspielen. Also das wäre wahrscheinlich zu viel verlangt.
Mhm. Apropos stabilisieren, es gibt ja auch eine andere Austria-Geschichte, die jetzt derzeit viel mehr in den Medien war als die sportliche, nämlich die Frage nach dem Investor und nach dem Geld im Endeffekt. Jetzt haben sich die Austria-Mitglieder einstimmig für diesen neuen Investorenvertrag geeinigt. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz Revue passieren lassen und meine Frage wäre, ist das jetzt das Ende der Sorgen in Favoriten?
Also es war am Montag diese Generalversammlung, diese außerordentliche Mitgliederversammlung, ganz genau. Und da wurde eben noch einmal das Konzept präsentiert. Es gibt eine Viola Investment GmbH, bestehend aus 17 Personen. Da sind aber auch das Präsidium dabei, also Präsident und die zwei Vizepräsidenten geben Geld her. Das ist, glaube ich, auch bemerkenswert und nicht alltäglich im Fußball. Und dann eben diese Gruppe rund um Jürgen Werner, ein bekannter Name im österreichischen Fußball, auch dabei Sebastian Brödl. Und ja, die haben eben 40% der Wiener Austria jetzt erworben um 10 Millionen Euro und haben aber noch eine Option auf weitere 9,9%, die sie erwerben können. Das heißt, es ist jetzt einmal ein Kapital da, das fließen wird. Es wird kurzfristige Ruhe einkehren, definitiv. Es ist jetzt einmal eine Erleichterung für die Austria, aber es ist nur der erste Schritt. Also zu einem sorgenfreien Leben ist es noch ein langer, langer Weg und da gibt es noch sicherlich einige andere Schritte. Vielleicht auch irgendwann nochmal mit einem internationalen Player, mit einem großen Geldgeber, dass man da aus dem Ausland zusätzlich noch einen anderen Hebel hat.
Also da muss man weiterhin die Augen offen halten und schauen.
Ja, definitiv, weil der Schuldenberg der Austria ist ja durchaus beträchtlich. Und der wird zwar sukzessive abgetragen, aber er ist noch immer vorhanden. Also die Sorgen sind jetzt nicht von heute auf morgen weg. Und hat auch der Manuel Ortlechner und auch AG-Vorstand und der Gerhard Krisch gesagt, also dieses Thema wird die Austria sicherlich noch die nächsten Jahre begleiten. Und so wie es jetzt ausschaut, mit diesem Zuschuss von dem Sponsor, geht man davon aus, dass einmal alles bis zum Juni 2023 ausfinanziert ist. Dann braucht es aber wieder neues Geld, weil einerseits möchte man ja die Mannschaft verstärken, also im Sportlichen etwas weiterbringen, wo man dann vielleicht mit Erfolgen Geld einnehmen kann. Auf der anderen Seite muss man parallel dazu Schulden abtragen und das ist ein Spagat, der nicht so einfach ist.
Dann gehen wir mal in Richtung Hütteldorf. Alex Huber, auch bei den Grün-Weißen hat es jetzt immer wieder Sorgen gegeben, vielleicht nicht ganz so schlimm, nicht ganz so finanziell wie bei der Austria, aber es scheint jetzt so, dass man hofft, dass man mit dem neuen Trainer und mit der Rückkehr von Yusuf Demir vielleicht auch wieder zu einer gewissen Konstanz finden kann. Wie siehst du das vielleicht zunächst einmal? Wie hat sich der Trainer Ferdinand Feldhofer eingefunden in Hütteldorf?
Für ihn war es sehr wichtig, dass der Start gelungen ist, weil die 7 Punkte in den 3 Spielen waren einerseits emotional sehr, sehr positiv für den ganzen Verein. Dann gibt es durch den Aufstieg in Genk auch noch die zusätzliche Europacup-Chance und zusätzliche Einnahmen. Das letzte Spiel in der Südstadt war eigentlich das Schwächste, ist aber dann auch noch knapp gewonnen worden. Deswegen überwintert Rapid derzeit in den Top 6. Das ist vom Emotionalen auch sehr wichtig. Natürlich wird dann erst nach 22 Runden entschieden, wo man steht, aber die gesamte Vorbereitung ist dann auch für ihn und mit seinem Trainerteam ein bisschen entspannter, wenn man weiß, man ist zumindest derzeit auf Kurs. Deswegen, glaube ich, hat er eine relativ ruhige Vorbereitung. Wenn jetzt Rapid, so wie damals wieder Didier Kübauer gekommen ist, auf 7 oder 8 überwintern würde, wäre dauernd immer noch der Blick, wie kann man noch raufkommen. So hat es jetzt mit dem Europacup-Aufstieg und dem Sprung in die Top 6 einmal schon einen guten Start gegeben.
Ja, wobei einen großen Polster gibt es nicht nach unten. Also
nein, der Polster ist sehr klein und es kann gut sein, dass dann in Runde 22 in Hütteldorf ein Entscheidungsspiel gegen Austria Klagenfurt und den letzten Meistertrainer Peter Backholt gibt um die Top 6. Das wäre natürlich sehr emotional. Die Rapidler hoffen, dass sie es vorher schon fixieren. Aber wenn man sich die Auslosung anschaut mit Start gegen Salzburg und in Graz gegen Sturm, kann es passieren, dass bis zuletzt ein Gezittere wird.
Ja.
Aber trotzdem ist der Start auf jeden Fall gelungen, weil so das, was zählt, dann hat eben die Punkte, der Europacup-Aufstieg, dann die Rückkehr von Yusuf Demir mit Vertragsverlängerung. Also das hätten dem so einem Barisic nicht viel dazu getraut, dass er da den Spieler davon überzeugt, dass das für ihn das Beste ist. Und deswegen ist die Lage jetzt wesentlich ruhiger, als es ein bisschen anders gelaufen wäre, sonst wäre. Also da ist momentan vieles wieder, was vorher knapp, kann mich erinnern, die vielen Spiele, die da die Küper in der Nachspielzeit dann doch nicht gewonnen hat, Das ist jetzt plötzlich mit dem Fernand Feldhofer zumindest am Start in die andere Richtung rübergekippt. Also das ist auf dem Fußball wirklich alles sehr knapp. Mhm.
Also ein bisschen angenehmer und ein bisschen ruhiger, aber trotzdem, wie so oft im Winter, muss man auch Parapet-Abgänge verbuchen. Also jetzt Maximilian Ullmann ist zuletzt verkündet worden, dass er nach Italien geht. Und andere wichtige Spieler stehen auch noch kurz vor dem Absprung. Was ist da der letzte Stand und wird man das verkraften können, wenn die Rapid verlassen?
Also ich glaube, dass die Linie da relativ klar ist. Wenn ein Spieler schwer zu ersetzen ist, dann muss er richtig viel Geld bringen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das intern halbwegs geht oder mit einem passenden, günstigeren Ersatz, dann wieder, dann darf er gehen. Und genauso war es jetzt bei Max Ullmann. Im Sommer waren Sie noch nicht sicher, ob der Jonas Auer das schon schafft und haben deswegen relativ viel verlangt. Und man hat dann auch gesehen, dass der Max Ullmann ein bisschen einen Hänger gehabt hat, nachdem er ganz knapp nicht nach Bielefeld durfte. In der Zwischenzeit hat der Jonas Auer sich gut entwickelt. Und nachdem sie sowieso wussten, dass der Max Ullmann im Sommer ablösefrei gehen würde, hat man jetzt noch dieses gute Angebot aus Italien angenommen. Der Jonas Auer wird das, glaube ich, ganz ordentlich schon als Ersatz machen. Dahinter gibt es mit Mormann und Jakovic schon zwei eigene Talente. Also ich glaube, das ist jetzt genau das, was dem Zoran Barisic vorschwebt. Man hält die Spieler so lange, bis man günstigere und am besten selbst ausgebildete Alternativen hat. Dann dürfen sie gehen.
Du hast gesagt, gutes Angebot aus Italien. Weiß man schon, wie viel Rapid da bekommen hat?
Also ich nehme an, dass da wahrscheinlich wieder verschiedene Klauseln gibt mit möglichen Einsätzen oder ob Venedig den Klassenerhalt schafft. Das ist ja auch noch nicht gesichert. Also das ist dann ja ein Aufsteiger, der eher ganz unten eingeschätzt wurde. Momentan sind sie über dem Strich. Aber ich denke, dass in etwa insgesamt dann das, was Rapid damals an den Lars gezahlt hat, die 600.000 Euro, dass das alles zusammen dann wieder zusammenkommen dürfte an Einnahmen. Vielleicht ist jetzt ein bisschen weniger, aber ja, ich glaube, wenn ein Spieler 2,5 Jahre bis auf einen ganz kurzen Hänger jetzt in diesem Herbst Leistung bringt und dann wieder das einbringt, was er vorher gekostet hat, da kann man eigentlich in Corona-Zeiten nicht viel besser machen. Also das ist eigentlich eine glückliche Geschichte für alle Seiten gewesen. Beim Ercan Karar zum Beispiel, der sicher viele Angebote hat, also man hört ja immer wieder, dass Angebote abgelehnt werden, ist eine ganz andere Sache, weil der sicher viel, viel schwerer zu ersetzen wäre. Und außerdem, der ist einer der billigsten Spieler im Kader. Der ist ja als Kaderergänzung aus Horn gekommen. Mhm. Und man muss auch denken, also er wollte einen Vertrag nie verlängern. Also es wurden ja viele Angebote gemacht. Aber wenn da ein Ersatz kommen müsste, dann ist es ja nicht nur so, dass man die Ablöse für den Ercan Karar wieder investieren müsste, sondern der Nachfolger wäre, sage ich mal, zu 99% auch im Gehalt wesentlich teurer. Deswegen denke ich, dass der Ercan Karar nur gehen darf, wenn das Angebot richtig gut ist. Sonst wird er noch bis Sommer seine Leistung bringen und sie dann verabschieden.
Das wäre meine Frage gewesen, wie realistisch das ist, dass der geht noch im Winter.
Ja, ich würde es nicht ausschließen, aber das ist dann wirklich, also ich habe es jetzt so mitbekommen, dass der Zoran Barisic immer abwägt, was wie groß ist die Gefahr, wenn er geht, dass das sportliche Loch nicht zu schließen ist. Mhm. Und der Ferdinand Feldhofer ist auch ein bisschen pragmatischer als sein Vorgänger. Mit dem Spruch, Reisende soll man nicht aufhalten, hat er eh schon angezeigt, dass er sich da nicht wehren wird. Im Sommer hat es da wirklich teilweise nur interne Kämpfe gegeben, wer gehen darf und wer nicht gehen darf. Im Endeffekt sind dann alle geblieben, außer der Yusuf Demir, der jetzt auch wieder da ist. Also ich glaube, das Ganze hat jetzt ein bisschen entspannt und es ist ja eine relativ unromantische, pragmatische Entscheidung, wenn das Geld stimmt, dürfen sie gehen.
Mhm. Yusuf Demir, der bevor er nach Barcelona gegangen ist, hat es ja auch oft geheißen, irgendwie, warum spielt er nicht öfter? Glaubst du, wird sich das jetzt ändern mit seiner Rückkehr?
Also schauen wir mal, wie er sich eingliedert. Das ist jetzt doch ein neuer Trainer und wahrscheinlich auch ein neues System. Also sie versuchen gerade 4-4-2 mit Raute einzuüben. Das spielt man dann natürlich auch ein bisschen anders, als die, was er bis jetzt gekannt hat. Egal, ob es jetzt das 4-3-3 von Barcelona war oder auch das 4-2-3-1 von Rapid. Aber grundsätzlich hört man von allen Seiten, dass wirklich alle sehr, sehr glücklich sind, dass es jetzt so ist. Also er ist froh, dass er realistische Chancen auf Spielzeiten hat. Bei Rapid sind sie froh, dass er da ist und nicht automatisch im Sommer verkauft werden muss. Also man kann ja ihn auch, wenn es noch nicht so passt, einfach ein Jahr länger halten und dann später verkaufen. Dass er irgendwann verkauft werden wird, ist eh klar. Mhm. Und der Trainer Feldhofer ist auch sehr glücklich, dass er da jetzt so ein außergewöhnliches Potenzial zur Verfügung hat. Wie er eingegliedert wird, das ja, wird man wahrscheinlich jetzt auch dann im Laufe der Vorbereitung noch sehen, aber alles andere als regelmäßige Einsätze würden mich sehr überraschen. Mhm.
Du hast gesagt, alle sind sehr glücklich und es gab auch ein wunderschönes Willkommensvideo von Rapid. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, im Endeffekt ist der Demir nach Barcelona gegangen und hat dort einfach nicht geschafft. Wie siehst du das? Ist er gescheitert in Barcelona?
Also gescheitert ist für mich nicht das richtige Wort. Es war ja so, dass Rapid ihn schon vor einem Jahr um 10 Millionen nach England verkaufen hätte können. Und er ist der erste Spieler in der Vereinsgeschichte, der sich geweigert hat, in die Premier League zu wechseln, weil er halt eben wahrscheinlich seit er Fußball schaut, von Barcelona geträumt hat. Und dann im Sommer hätte es wieder einige sehr gute Angebote gegeben und Rapid wäre sehr glücklich gewesen, die anzunehmen. Und hat er auch gesagt, nein, er will nicht. Und irgendwann haben sie sich ja dann geeinigt, okay, dann kriegst du deine Chance in Barcelona. Aber Barcelona war halt auch aufgrund der Umstände der einzige Verein, die nicht sofort die Ablöse gezahlt hätten, sondern nur mit dieser ominösen Klausel. Und er war ja wirklich knapp dran. Also es hat im Endeffekt eine Spielminute gefehlt. Und ich bin mir ganz sicher, wenn die spanische Liga nicht die Ausgaben von Barcelona überprüfen würde, dann hätten sie das längst gemacht. Mhm. Weil ein Spieler, der bei Barcelona spielt, ja kaum weniger als 10 Millionen wert sein kann. Also selbst wenn er dann den Durchbruch nicht geschafft hätte, dann hätten sie ihn halt um 10 oder 15 Millionen irgendwo hin weiterverkauft in Spanien. Aber diese besonderen Umstände machen halt jede Ausgabe, die sofort verbucht werden muss und nicht mit wie einen, so wie es jetzt mit Ferran Torres ist, das rennt ja über einen Bankkredit, der nächstes Jahr abgebucht wird, das ist eigentlich absurd. Mhm. Da ist ja kein Geld da, aber Manchester City hat es akzeptiert, dass sie die 55 Millionen in den nächsten, glaube ich, 3 Jahren aufgestückelt bekommen. Jetzt angeblich gar nichts. Also da sieht man, wie absurd sich das alles entwickelt hat. Unter normalen Umständen wäre meiner Meinung nach der Yusuf Demir längst offizieller FC Barcelona-Spieler und es hätte keinerlei Chance für Rapid gegeben, ihn zurückzubekommen. Mhm. Natürlich kann man jetzt sagen, er hat es nicht geschafft, das stimmt. Aber das Glück für Rapid ist, sie sind ihm damals entgegengekommen und das hat er ihnen nicht vergessen. Und er ist jetzt sozusagen offen für eine normale Karriere. Weil vorher hat er nur geheißen, Barcelona sonst nichts. Mhm. Jetzt hat es geheißen, Rapid sonst nichts. Also es hätte auch in seinem Umkreis Leute gegeben, die ihn gern nach Deutschland verkauft hätten. Das hat er auch wieder abgelehnt. Also er hat auch einen starken Willen. Und wenn er jetzt auch sportlich so performt, dann werden alle glücklich sein. Und dann wird er irgendwo mal hin verkauft werden, wo der Verein dann nicht mehr Barcelona heißen muss. Mhm.
Ja, da werden wir schauen, ob der jetzt nach der Winterpause quasi auch den Unterschied machen kann bei Rapid. Was sind denn eure Tipps, wie es weitergeht nach der Pause? Salzburg ist sehr weit vorne. Bleibt Salzburg so dominant und können Sturm und WRC weiter mithalten?
Ich glaube, an der grundlegenden Ausgangslage wird sich nicht viel ändern. Also, dass Salzburg dominant ist, davon gehe ich aus. Sturm, glaube ich, mit frischen Kräften, dass sie auch wieder ja, dort anschließen, wo sie schon im Herbst waren. Sie haben dann zwischendurch natürlich Probleme bekommen mit dem dichten Programm. Das hat man schon gemerkt. Generell wird es interessant zu sehen, wie sehr Corona und positive Fälle die ganzen Mannschaften durcheinander wirbeln und beeinträchtigen. Also da, wenn da irgendwo ein Cluster auftritt bei einer Mannschaft, dann kann das vielleicht in den entscheidenden Wochen und in den entscheidenden Runden ein gehöriger Nachteil sein. Aber grundsätzlich glaube ich, dass sich jetzt nicht allzu viel ändern wird an der Leistungsverteilung. Mhm. Spannend wird halt wirklich der Kampf um diese Meistergruppe, weil da tummeln sich einige.
Du hast jetzt selber gesagt, Corona kann einiges durcheinander wirbeln. Gerade bei Salzburg hat man das jetzt gesehen, die haben sogar ein Trainingslager absagen müssen, weil es nach dem Jahreswechsel so viele Corona-Fälle gegeben hat. Weißt du vielleicht, wie es personell in Wales aussieht? Also ich glaube, jetzt den Abgang von Aaronson hat man, glaube ich, jetzt verhindern können. nach Leeds. Ich meine, mit der Aussicht auf Champions League und jetzt das Bayern-Spiel im Februar, wird man wahrscheinlich die meisten halten können. Wisst ihr da mehr?
Ja, ich denke, dass bei Salzburg eigentlich immer gleich ist. Im Winter gibt es Angebote, die dann meistens dann im Sommer realisiert werden. Also meistens ist es so, dass der Verein den Spielern zusichert, dass sie dann für geeignetes Geld dann im Sommer gehen dürfen, und im Winter verlieren sie selten Stützen. Oder wenn, dann so, wo sie selber sagen, okay, das können wir gut auffangen. Und es wird dann im Sommer wieder den nächsten Umbruch geben und sie werden wieder gut vorbereitet sein. Also ich glaube, das läuft jedes Jahr ähnlich ab. Mhm. Und so wird es auch diesmal wieder sein. Also man braucht jetzt nicht glauben, dass man diese Mannschaft nächstes Jahr dann noch einmal in der Form sieht. Aber im Winter verkaufen sie eigentlich eher ungern. Da gibt es dann oft nur eine Vertragsverlängerung mit einer Gehaltsaufbesserung und der Möglichkeit, dann im Sommer gegen eine gewisse Klausel dann zu gehen. Und so, glaube ich, wird es wieder kommen. Vielleicht geht nur ein Spieler im Winter, aber üblicherweise ist der große Umbruch in Salzburg dann immer im Sommer.
Mhm. Interessant wird es ja auch zu sehen, was mit dem Routinier, mit Zlatko Junuzovic ist, der jetzt in der Reha war bei Mike Steverding in Deutschland, dort gemeinsam mit Alex Gorgon und Julian Baumgartlinger gearbeitet hat. Er hat jetzt gesagt, dass die Achillessehne besser ist. Also er geht schon in Richtung Mannschaftstraining. Ja, das wird vielleicht noch einmal in seiner Karriere jetzt der letzte Anlauf. Und ob sich das Bayern-Spiel ausgeht, das werden wir sehen. Das wird sehr, sehr eng.
Könnte spannend werden, ja. Also das heißt nicht, dass er jetzt direkt mit Ende der Winterpause schon fit ist. Weiß man noch nicht.
Nein, er ist momentan im Herantasten. Und das, wie man das weiß, wenn man verletzt ist, es dauert dann halt auch immer seine Zeit, bis man dann auch, selbst wenn man schmerzfrei ist, bis man dann wirklich so richtig im Saft steht und Kraft hat und für eben die richtige Matchkraft und Matchpraxis. Das dauert halt noch so 2-3 Wochen auf jeden Fall, und deswegen wird es interessant zu beobachten, weil grundsätzlich ist er ja noch immer gut drauf und kann als Routinier der Mannschaft helfen.
Mhm. Als Spieler würde man es ihm natürlich wünschen, dass es sich ausgeht.
Absolut, natürlich.
Alex Huber, weißt du, wie es bei Sturm aussieht? Also da hat es ja jetzt einen Rekordtransfer gegeben. Also noch nie hat ein Spieler so viel Geld gebracht wie Kelvin Yeboah. Wie sieht es mit diesem Abgang aus? Wird der zu verkraften sein? Und was tut sich dort sonst noch? Weißt du das?
Also wenn das 1:1 zu ersetzen wäre, das wäre unglaublich. Ich rechne schon damit, dass Sturm da zumindest ein bisschen schwächer aufgestellt sein wird im Sturm. Sie suchen noch einen Ersatz. Kann aber auch sein, dass das intern vorerst mit Nyankwo oder mit Zakaria aufgefangen wird. Aber der Kelvin Yeboah hat schon sehr, sehr gut da reingepasst, und dann mit dem Sturmpartner Jakob Jantscher, der ja auch nach wie vor aus den USA umworben ist. Das wäre sozusagen das Schlimmste für Sturm, weil in den USA läuft die Transferzeit länger als bei uns. Wenn bei uns das Transferfenster schließt in 3 Wochen und danach dann noch auch der Jakob Jantscher weggehen würde. Also das
könnte noch sein, dass auch nach dem Schließen des österreichischen Fensters
rein technisch schon, aber ich vermute, dass der Verein für so einen verdienten Spieler und einen Routinier wie Jakob Jantscher dann versucht, eine Lösung zu finden, dass man entweder sagt, wir machen es jetzt gleich oder halt gar nicht und ihn bittet, dass er sich halt rechtzeitig deklariert, weil Yeboah und Jantscher weg, das wäre richtig, richtig hart für Sturm. Yeboah weg ist auch schon schwierig, aber um diese Summe, glaube ich, kann man gar nicht Nein sagen. Also sie haben ja um ein Zehntel davon vor einem Jahr gekauft.
Was war es? 6,5 Millionen, glaube ich, oder? Waren es jetzt?
Also ich nehme an, dass da auch wieder die eine oder andere Klausel dabei ist. Vielleicht sind jetzt 6 Millionen direkt und ein bisschen was drauf dann später. Das ist ja mittlerweile so üblich, dass meistens das eine oder andere extra möglich ist für Klassenerhalt oder Tore. Aber sie haben ihm ungefähr 600.000 vor einem Jahr gekauft. Der damalige Rapid-Trainer Didi Küper wollte ihn auch unbedingt. Das ist über Rapid nicht ausgegangen. Und Sturm hat da im Winter riskiert und hat extra Ausgaben gemacht und ist halt belohnt worden. Es geht nicht immer so. Manchmal kauft man Spieler, die man nie wieder los wird. Aber das war wirklich, sage ich mal, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte für Sturm und auch für, muss man sagen, Sportdirektor Andi Schicker, der sehr viel richtig macht.
Mhm. Ja, danke Alex und Alex für eure Einblicke und eure Antworten. Ich glaube, wir können uns alle schon freuen, wenn es wieder losgeht. Und
definitiv.
Wir werden sehen, wie nah wir an der Wahrheit gelegen sind mit unseren, mit unseren Prognosen. Alles Gute.
Danke.
Und wir hören uns wieder.
Ja,
auf jeden Fall. Viel Spaß bei der Bundesliga.
Es wird also hoffentlich bald wieder spannend in den Stadien. Und hoffentlich bald auch wieder mit ausreichend Zuschauern, wenn sich die Corona-Lage wieder beruhigt. Die aktuellen Entwicklungen gibt es dann weiterhin mittwochs in der Kurier-Nachspielzeit. Caroline Krause-Sandner, Alex Huber und Alex Strecher und der für den Ton und für den Schnitt verantwortliche Dominik Kanzian sagen auch heute wieder Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Baba!